vom kirchlichen Jahr aus betrachtet, liegen wir ja noch zwischen Ostern und der Himmelfahrt. Und es soll auch heute Morgen um die Auferstehung Jesu Christi gehen. Und zwar wollen wir dazu nicht so einen klassischen Text aus den Evangelien betrachten, sondern wir wollen heute uns mal die erste Osterpredigt des Apostel Petrus anschauen. Die erste Osterpredigt des Apostel Petrus. Der hat ja übrigens geniale Osterpredigten gehalten. Es sind an der Zahl drei, die uns zumindest in der Bibel überliefert sind. Ob er noch mehrere gehalten hat, weiß ich nicht, aber von drei wissen wir. Und die allererste, die wollen wir heute Morgen mal betrachten. Und wer das mitverfolgen möchte in seiner Bibel, es ist also die Apostelgeschichte 2 und es sind die Verse 22 bis 36. Also Apostelgeschichte 2, 22 bis 36. Und da lesen wir Folgendes. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können? Denn schon David sagt von ihm, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubeln singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen. Denn du lässt mich nicht im Tod zurück, gibst deinen Frommen der Verwesung nicht preis. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Vor dir zu sein, das macht mich froh. Liebe Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagt er, er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Sein Körper ist der Verwesung nicht preisgegeben worden. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Denn David ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Er hat ja selbst gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich dir deine Feinde zur Fußbank gemacht habe. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Wir wollen noch mal stille werden und beten. Ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass wir jetzt wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Und dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort eröffnet, der uns jetzt dieses Wort erschließt. Und darum möchten wir dich bitten, dass du uns durch dieses Wort sagst, was ja wirklich für unser Leben wichtig ist oder was du in unserem Leben verändert haben möchtest. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder die Ehre geben. Amen. Wie gesagt, es ist die erste Osterpredigt des Apostel Petrus. Und es ist ja natürlich ganz klar, dass diese erste Osterpredigt von Petrus ja erst zu Pfingsten gehalten werden konnte. Ja, früher war es nicht möglich. Nicht ohne Auftrag keine Verkündigung. Nicht um Jesus Christus, der Auferstandene, hatte ja bei der Himmelfahrt erst zu seiner Gemeinde gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Also seitdem ging es eigentlich erst mit der Zeugenschaft richtig los. Vorher war es nicht möglich. Nicht vor Pfingsten konnte diese Predigt also noch nicht gehalten werden. Nicht auch noch aus einem anderen Grunde, weil nämlich das Zweite neben dem Auftrag auch noch nicht gegeben war, nämlich die besondere Ausstattung mit dem Heiligen Geist. Also ohne Heiliger Geist, ohne Auftrag, keine Verkündigung. Gut, man kann natürlich auch ohne Heiligen Geist kann man verkündigen, aber da hat man nicht viel zu sagen. Kann man zwar viele Worte machen, aber es bleibt nichts haften, es bleibt nicht bestehen. Nicht das, was Gott haben will. Das ist aber das Erste. Noch zwei weitere Vorbemerkungen. Es ist ja schon erstaunlich, dass ausgerechnet Petrus in dieser Art und Weise diese erste Osterpredigt gehalten hat. Ausgerechnet Petrus, der noch wenige Wochen vorher, bedenken wir das bitte, der noch wenige Wochen vorher den Herrn verleugnet hat. Nicht, das ist ja schon wirklich ein Wunder des Heiligen Geistes. Nicht, da ergreift also Petrus am Pfingstsonntag das Wort, oder man müsste eigentlich anders sagen, nicht das Wort ergreift den Petrus. Das Wort ergreift den Petrus, ja, und er sagt dieser großen Schar von Menschen die Worte, ja, die der lebendige Herr ihm ins Herz gegeben hat. Und wir erfahren ja nachher, wenn wir weiterlesen würden, in diesem Kapitel erfahren wir, dass bei dieser ersten Osterpredigt circa 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und liebe Geschwister, das können wir ruhig unterstellen. Es hat damals nicht jeden getroffen. Es hat nicht jeden getroffen. Da können wir also von ausgehen, können wir also wirklich uns vorstellen, was für eine unglaublich große Schar es gewesen sein muss, die damals die erste Osterpredigt des Apostel Petrus gehört hat. Also es hat sicherlich nicht damals jeden Zuhörer da getroffen, der zum Glauben gekommen ist. Ja, und dann natürlich die Predigt selbst, liebe Geschwister, die Predigt selbst. Wenn wir mal uns die Mühe machen und gehen die Apostelgeschichte mal durch, die ist ja voller Predigten, voller Reden. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht, dann werdet ihr ungefähr ja, so circa 20 längere Reden und Predigten der Apostel finden. Und die Apostel sind ja schnell genannt. Einmal Petrus und dann natürlich Paulus. Es gab noch einige andere. Aber gerade diese beiden, Petrus und Paulus, waren es ja, die, sag ich mal, die Fackel des auferstandenen Herrn Jesus Christus wirklich hinausgetragen haben und die Gemeinde mit aufgebaut haben. Und die Tatsache, dass die Apostelgeschichte eigentlich, sag ich mal, gekennzeichnet ist durch diese vielen Predigten, durch diese vielen längeren Reden, macht ja auch deutlich, dass die Gemeinde im Schwerpunkt eben nicht von den Taten Gottes lebt, sondern von dem Wort. Durch das Wort baut Gott seine Gemeinde. Durch das Wort erbaut er sie. Durch das Wort ruft er Menschen zum Glauben. Durch das Wort stärkt, ermutigt, tröstet, ermahnt er uns. Und deswegen steht ja auch in der Mitte der neutestamentlichen Gemeinde steht zunächst mal die Lehre der Apostel. Müssen wir ganz klar sehen. Und dann wollen wir uns auch ein klein wenig mal hineinschauen, was die Form der Predigt anbetrifft. Das können wir uns ja auch vorstellen. Der Apostel Petrus hat ja nicht nur das gesagt, was uns hier in diesem Text wiedergegeben worden ist. Nicht nur wäre der, wenn dem so wäre, dann wäre der ja mit seiner Predigt in 5 Minuten fertig gewesen. Nicht, wir haben ja vorhin selbst festgestellt, wie schnell wir diese 15 Verse da gelesen haben. Nein, nein, in allen Predigten, in allen Reden, die wir in der Apostelgeschichte finden, haben wir quasi immer ja, das Konzentrat, die Kernsätze, nicht, oder wie man sagt, das Skelett, das Grundgerüst. Das finden wir also immer dann in diesen Predigten. Also sie haben wesentlich mehr gesagt. Ja, und dann natürlich der Predigtinhalt, liebe Geschwister. Nicht? Das ist ja das Faszinierende, dass es hier in dieser ersten Osterpredigt um die Auferstehung geht. Und das wissen wir, das war doch die Tat Gottes. Das war doch die Tat Gottes. Die Tatsache, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist, war ja nicht zu leugnen. Aber dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, das war doch eine Tat, die damals alle und alles umgehauen hat. Und dieser Satz, den wir ja vorhin auch in dem Text gehört haben, wir sind Zeugen der Auferstehung Jesu Christi. Das war der Satz der Apostel. Und bevor wir uns die Frage stellen, was wir für uns aus diesem Text heraushören, noch eine letzte Vorbemerkung. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Vorbemerkung. Und zwar, was ist nun für das Denken von der Auferstehung Jesu Christi absolut grundlegend? Was ist für das Denken von der Auferstehung Jesu Christi absolut grundlegend? Es sind zwei ganz wichtige Tatsachen. Und zwar die eine Tatsache ist die, dass im Denken der Bibel oder im Denken des Neuen Testamentes die Auferstehung Jesu Christi absolut als etwas Historisches belegt ist. Es gibt keinen Text in der Bibel, der auf irgendeine Art und Weise uns eine Brücke baut, was die Auferstehung anbetrifft, in Mythen oder in Legenden abzudriften. In allen Evangelien oder in allen Reden oder in allen Reden der Evangelien bis hin zu den Berichten der Apostelgeschichte geht es immer wieder darum, dass Jesus Christus zu einem bestimmten Datum leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Das wurde damals von den Jüngern nicht angezweifelt und das wurde auch damals im Umfeld der Jünger nicht angezweifelt. Hunderte haben ihn gesehen und manche von ihnen sind sogar wochenlang von Ostern bis Himmelfahrt mit ihm unterwegs gewesen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Frage, woher kann ich das biblisch begründen, diese Auferstehung Jesu Christi von den Toten? Woher kann ich das biblisch begründen? Und das ist eben keine unwichtige Frage. Manche meinen, was jetzt die Auferstehung Jesu Christi betrifft, dass uns da ganz andere Fragestellungen unter den Nägeln brennen. Nicht, dass sie uns fragen, gibt es sowas überhaupt wie eine Auferstehung Jesu Christi? Ist sowas überhaupt möglich? Nicht, wirft doch die gesamten Naturgesetze über den Haufen. Stellt doch unser ganzes Weltbild auf den Kopf. Aber liebe Geschwister, das ist gar nicht die Frage. Das ist gar nicht die Frage, die in der Bibel auf uns zukommt. Die Bibel sagt uns quasi, ihr lieben Menschen, wir haben es hier mit Gott zu tun. Wir haben es hier mit Gott zu tun. Und Gott sagt uns quasi, wenn ich meine Grundordnung an irgendeiner Position ändere, das heißt, wenn ich mal ganz eben ein Naturgesetz außer Kraft setze, dann ist das ganz allein meine Sache. Die Frage, ob ihr das versteht, interessiert überhaupt nicht, sondern ob ich das so will. Das ist es. Und deswegen wird ja schon seit 2000 Jahren an der Auferstehung Jesu Christi herumgemäkelt, wie auch an der Jungfrauengeburt und an manchen anderen Dingen. Nicht, aber das ist für Gott gar nicht die Frage, ob wir das verstehen, sondern ob er das so will. Und er sagt uns, und ihr könnt wissen, dass ich das auch mit meinem Sohn so wollte. Und wir fragen, woher denn? Tja, aus meinem Wort im Alten Testament. Aus meinem Wort im Alten Testament. Und liebe Geschwister, das schönste Beispiel hierfür sind ja diese Emmausjünger. Das ist ja faszinierend. Nicht diese Geschichte kennen wir ja. Vollkommen frustriert, vollkommen enttäuscht. Nicht ziehen sie von Jerusalem nach Emmaus. Nicht Jesus hatte ihnen früher gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht? Und jetzt stehen sie da und fragen sich, ja, wo ist der Weg? Wo ist das Leben? Wo ist die Wahrheit? Nicht? Und vollkommen frustriert marschieren sie nach Emmaus. Und da begegnet ihnen Jesus. Und da heißt es ja so schön, ihre Augen wurden gehalten, sie erkannten ihn nicht. Ja, und die ganze Ironie in dieser Geschichte liegt ja darin, dass diese Emmaus-Jünger Jesus über Jesus aufklären. Also das ist ja interessant. Wie weißt du denn nicht, was da alles passiert ist in Jerusalem? So, und was macht jetzt Jesus? Was macht jetzt Jesus mit diesen Emmaus-Jüngern? Gibt er ihnen einen Physikkurs? Nein. Sagt er zu ihnen, glaubt trotzdem an mich, auch wenn es den Naturgesetzen, auch wenn es der Kausalität widerspricht? Nein. Sondern was sagt er? Kommt, lasst uns gemeinsam das Alte Testament lesen. Da steht's doch geschrieben, dass der Messias leiden wird, dass er gekreuzigt wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Da steht es doch drin. Liebe Geschwister, was muss das für eine Predigt gewesen damals gewesen sein mit den Emmausjüngern? Ich muss sagen, ich wäre gerne dabei gewesen. Was muss das für eine Predigt gewesen sein? Aber so hat es damals Jesus Christus gemacht. Im Wort des Alten Testamentes. Nicht um was geschrieben steht, das wird geschehen. Das geschrieben stehende Wort ist stärker als jedes Naturgesetz. Wenn Gott irgendetwas da geschrieben hat, dann wird es auch geschehen. Ob es den Naturgesetzen widerspricht oder nicht, ist eine vollkommen andere Frage. Interessiert uns Menschen nicht und interessiert Gott auch nicht, wenn er sagt, ich mache das so, dann mache ich das eben so. Nicht? Und das müssen wir wirklich verstehen, liebe Geschwister. Und wie gesagt, die Begründung eben für die Auferstehung Jesu Christi findest du nur in Gottes Wort, genauer gesagt dann im Alten Testament. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Warum? Weil ja bei der Auferstehung selbst ja keiner dabei war. Wir haben den Auferstandenen, ja, den haben Hunderte gesehen. Aber die Auferstehung selbst, da ist ja keiner dabei gewesen. Es gab keinen Filmschnitt von dieser Auferstehung. Es gab keine Zeugen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Auferstehung Jesu Christi wirklich im Worte Gottes aus dem Alten Testament begründet wird. Und deswegen, liebe Schwester, und deswegen mögen vielleicht manche fragen, warum die Begründung für die Auferstehung Jesu Christi nur über diesen Weg des Wortes Gottes? Wäre es nicht viel schöner gewesen, wäre es nicht viel, viel eindrucksvoller gewesen, viel effektiver gewesen, wenn Jesus Christus da so damals durch die Straßen Jerusalems da durchgerauscht wäre? Nicht? Dann wären doch alle Schwierigkeiten mit und alle Zweifel an der Auferstehung wären doch beiseite gewesen. Nicht, aber nein, Gott hat es nicht so gemacht. Gott hat diesen Weg nur über das Wort gewählt. Und es gibt wenigstens zwei Gründe, warum Gott das so gemacht hat. Und der eine Grund ist also der, dass diese neue Welt oder dieses Reich Gottes, das seit Ostersonntag gilt, dass das eben nicht ja mit den Methoden der alten Welt, mit den Methoden des alten Systems aufgebaut wird. Es soll eben nicht durch Heer und Kraft geschehen, also nicht mit unseren alten Weltsystemen, sondern es soll durch meinen Geist geschehen. Und deswegen, liebe Geschwister, laufen die Linien Gottes komplett konträr zu unseren alten Systemen in dieser Welt. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass es in der Welt Gottes oder in dem Reich Gottes nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Um in die neue Welt Gottes, um in dieses Reich Gottes hineinzukommen, um darin zu leben, um darin weiterzukommen und um auch ans Ziel anzukommen, nicht braucht es komplett völlig etwas anderes, als man in der Welt braucht. Man braucht nämlich Glauben und beziehungsweise Vertrauen. Das braucht man. Und deswegen bekommst du und deswegen bekomme ich in dieser Welt, in Anführungsstrichen, nur ein Wort Gottes. Ist nicht negativ gemeint, dieses nur. Aber deswegen bekommst du und bekomme ich in dieser Welt nur ein Wort Gottes. Das ist es. Und das müssen wir verstehen und müssen wir begreifen. Also, darauf ruht also jetzt wirklich die Auferstehung Jesu Christi, dass sie einmal als historisches Ereignis belegt ist und dass es im Wort des Alten Testamentes begründet ist. So, und jetzt lesen wir diesen Text für uns und fragen uns natürlich, ja, was hat uns der Text heute Morgen zu sagen? Was hören wir aus diesem Text heraus für uns? Das ist ja ganz wichtig. Und ich denke, das allererste ist einmal, dass die Auferstehung Jesu Christi eine einzigartige Premiere ist. Man kann wirklich sagen, es war eine Erstaufführung. Es war eine Uraufführung. Das gab es vorher nicht. Das gab es nachher nicht. Das wird es auch nie wieder geben. Nur einmal. Der Ostersonntag in dieser Form damals nur einmal, wird also nicht mehr auftauchen. Und deswegen ist vom Denken des Apostel Petrus und auch des Apostel Paulus später, ist es ganz klar, dass es eine Welt vor Ostern gibt und es gibt eine Welt nach Ostern. Es gibt eine Welt, man kann auch sagen, es gibt eine Welt des Todes, die bis Ostersonntag dauerte, und es gibt eine Welt des Lebens, die ab Ostersonntag läuft. Und wir sind wirklich glücklich und dankbar und froh darüber, dass diese neue Welt, dass dieses Reich Gottes wirklich hineingebrochen, hineingekommen ist in unsere alten Systeme, in unsere alte Welt. Und liebe Geschwister, wir wissen doch, wie diese alten Systeme hier laufen. Das wissen wir doch. Weil wir einmal darin geboren worden sind und weil wir heute immer noch darin leben, in diesem alten System. Nicht dieses alte System ist zwar seit Kreuz und Auferstehung Jesu Christi angezählt, aber es kämpft immer noch. Und schauen wir heute einmal mal in die Welt hinein. Es kämpft immer noch, wenn auch mit den letzten Reserven, aber es kämpft. Und deswegen stehen wir immer, auch wir, die wir an den Auferstandenen glauben, deswegen stehen auch wir immer in der Gefahr, dass uns dieses alte System hier und dort doch noch bestimmt. In dieser Gefahr stehen wir also immer wieder. Nicht nur die eigentlichen Drahtzieher, die eigentlichen Figuren, die dieses alte System lenken, liebe Schüsse, die sehen wir doch gar nicht. Das spielt sich doch alles in dieser unsichtbaren Welt ab. Was wir sehen, ja, das ist die Gottlosigkeit in dieser Welt. Was wir sehen ist, dass die Erklärung dieser Welt ohne Jesus Christus abläuft. Was wir sehen ist, ja, dass die Religionen und die Ideologien diese Welt wirklich durchseuchen, um nicht zu sagen verseuchen, das sehen wir. Aber diese eigentlichen Drahtzieher, die sehen wir noch gar nicht, liebe Geschwister. Und stellen wir uns bitte mal einen Augenblick vor, wir müssten nur in diesem alten System leben. Wir müssen nur vorösterlich leben. Stellen wir uns das mal einen Augenblick vor. Du würdest in Wirklichkeit Gott nicht kennen. Du würdest den Vater nicht kennen. Du würdest seinen Sohn nicht kennen. Du würdest den Namen Jesus Christus nicht kennen. Du wüsstest überhaupt nichts von dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Du wüsstest auch nichts von deiner Zukunft. Nichts wüsstest du. Stell dir mal wirklich einen Augenblick vor, die Welt würde wirklich von den Menschen bestimmt. Stell dir einen Augenblick vor, Wladimir Putin oder Angela Merkel, wen haben wir noch, oder Bill Gates oder sonst noch so ein paar Berühmte, wären das Nonplusultra. Mehr gäbe es nicht, das wäre alles. Stellen wir uns einen Augenblick vor, liebe Geschwister. Die Geschicke oder die Geschichte dieser Welt hinge an uns. An den Menschen, nicht an der UNO, was weiß ich, an der Weltgemeinschaft, an den Religionen, am DAX, an den Wirtschaftsnachrichten und so weiter. Nicht sich das für einen Moment vorzustellen, das wäre doch schrecklich. Und stellen wir uns weiterhin einen Augenblick vor, nicht diese giftige, teuflische Macht, die diese ganze Welt wirklich durch grauenhaft durchzieht, nicht wäre das letzte Wort in diesem Universum. Und du wärst preisgegeben diesen Mächten. Und stell dir letztendlich wirklich vor, die paar Jahrzehnte, die du hier auf Erden lebst, waren es dann. Nicht? Und der Friedhof wäre wirklich dann das allerletzte, was es gäbe. Liebe Geschwister, hoffentlich merken wir, dass wir wirklich von diesem Satz leben, der Herr ist auferstanden, er lebt tatsächlich, dass wir von diesem Satz leben. Die Kreuzigung allein, das Sterben hätte uns nichts genützt, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte. Das gehört alles zusammen. Und als der Hohe Rat, die hohen Priester und die Römer damals gedacht haben, dass wir jetzt endlich die Sache mit Jesus Christus da in den Griff haben, Nicht, dass sie den Rabbi da vom Kreuz abgenommen haben, dass sie ihn eingewickelt haben, dass sie ihn da ins Grab gelegt haben, den Stein noch davor gerollt haben, noch versehen mit dem römischen Siegel. Nicht, als sie wirklich damals gedacht haben, so, jetzt haben wir alles im Griff, jetzt ist die Sache mit Jesus Christus erledigt, da hat Gott es sich nicht nehmen lassen. Nicht, und darüber können wir doch nur dankbar sein. Über alle Maßen, jeden Tag neu. Da hat es sich Gott nicht nehmen lassen und hat im Grunde genommen gesagt, wisst ihr, ihr lieben hohen Priester, ihr lieben Römer, nicht euer Siegel, das ist ein Witz. Und euer Stein, das ist ein Scherz. Und eure Soldaten, die sind ein Gag. Wenn ich sage, dass mein Sohn, Jesus Christus, auferstehen wird, leibhaftig von den Toten, dann wird es auch so geschehen. Da könnt ihr 100 Steine da vorstellen, versehen mit dem römischen Siegel. Alles ein Witz. Und deswegen versucht Petrus, das seinen Zuhörern klarzumachen, dass diese Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine ganz scharfe Zäsur ist, ein ganz scharfer Einschnitt ist. Nämlich die Zeit oder die Welt vor Ostern, beziehungsweise die Zeit und die Welt nach Ostern. Und dieses Vor und Nach, das ist uns ja nicht fremd, das kennen wir doch auch. Wir sagen doch auch manchmal, oder zum Beispiel vor der Reformation und nach der Reformation. Oder vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder vielleicht ein aktuelles Beispiel, vor 1989 und nach 1989. Das kennen wir doch auch. Und deswegen haben ja auch die Kirchen, ja eigentlich zu Recht, haben sie damals den Kalender umgestellt. Aber vielleicht wäre es besser und schöner gewesen, nicht festzulegen vor Christi Geburt und nach Christi Geburt, sondern vor Christi Auferstehung und nach Christi Auferstehung. Denn lasst uns das mal ganz nüchtern betrachten. Was hätte uns die Geburt Jesu Christi gebracht? Was hätte uns die Geburt Jesu Christi geholfen, wenn er nicht durchgehalten hätte bis Karfreitag und Ostern, bis zum Kreuz unserer Auferstehung? Was hätte uns dann die Geburt Jesu Christi gebracht? Nichts. Aber das nur mal nebenbei bemerkt. Das Entscheidende ist ja, dass er auferstanden ist von den Toten und dass dieses Datum der Auferstehung Jesu Christi ja letztlich die Unterschrift Gottes ist und unter das gesamte heilsgeschichtliche Paket, das Gott wirklich in Jesus Christus damals bis heute, damals umgesetzt hat und bis heute läuft. Und jetzt fragt man sich natürlich, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dieser einzigartigen Premiere von der Auferstehung Jesu Christi? Was macht man jetzt damit? Was sollen wir jetzt damit machen? Man hat ja verschiedene Optionen. Du kannst sie bekämpfen. Du kannst sie ablehnen. Du kannst oberflächlich darüber hinweggehen. Du kannst sie verschlafen, verpassen. Oder du kannst sie annehmen. Und die Tatsache, dass es diese verschiedenen Optionen gibt, die du ja normalerweise in diese beiden Gruppen teilen kannst. Nicht? Diese eine Gruppe da mit dem Bekämpfen, Ablehnen, Verschlafen und so weiter. Und diese andere Gruppe dieses Annehmen. Aber diese Tatsache, dass es diese verschiedenen Optionen gibt, macht dir zwei ganz, ganz wichtige Punkte deutlich. Und zwar erstens, dass Jesus Christus und Kreuz und Auferstehung nie ohne Wirkung bleiben. Dass Jesus Christus, Kreuz und Auferstehung nie ohne Wirkung bleiben. Wann auch immer und wo auch immer jemand damit zu tun hat, es bleibt nie ohne Einfluss. Es passieren immer zwei Dinge. Die einen gehen in die Opposition, egal wie die jetzt aussehen wird. Ob ich sie bekämpfe, ob in der Form von Bekämpfen, Ablehnen, Verpassen, Verschlafen oder oberflächlich darüber hinweg, egal. Die einen gehen in die Opposition und das Ganze mit Jesus, Kreuz, Auferstehung wird ihnen zum Fall. Und anderen wird es zum Segen. Das heißt, sie werden gerettet, sie kommen zum lebendigen Glauben, das heißt, sie sind gerettet und sie werden eines Tages so auferstehen mit derselben Kraft, wie Gott es bei seinem Sohn gemacht hat, die werden auferstehen zum ewigen Leben. Das ist das eine. Und das andere ist, das zweite ist, dass Jesus Christus Kreuz und Auferstehung immer scheiden. Das ist zwar erschütternd, aber es ist so. Jesus Christus Kreuz und Auferstehung scheiden immer. Ja, und das Erschütternde ist wirklich auch daran, dass dieser Riss nicht nur durch die Gemeinde geht, sondern leider auch durch Familien und durch Ehen. Sagt uns das Wort. Sagt nicht ich, sagt das Wort. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so? Warum ist das so, Gott? Und da gibt es einen höchst interessanten Satz aus der Bibel. Ich weiß gar nicht, ob ich den bis dahin überhaupt schon mal in dieser Klarheit und in dieser Bewusstheit gelesen habe. Ein Satz von dem alten Simeon. Und zwar aus Lukas 2. Die Verse 34 und 35. Und wir wissen ja, dieser alte Simeon hatte ja einen Wunsch, den Herrn zu sehen. Dann wollte er sterben. Nicht? Und dieser Wunsch wird ihm zuteil. Und dann segnet er Maria und das Kind. Und in diesem Zusammenhang sagt er folgenden höchst interessanten Satz, der genau hier hineinpasst. Und zwar, siehe, dieser, also Jesus, ist gesetzt, jetzt kommt es, zum Fall und zum Auferstehen vieler. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und jetzt kommt es. Vorhin war ja die Frage, warum ist das so? Warum diese Scheidung? Damit viele Herzengedanken offenbar werden. Damit viele Herzengedanken offenbar werden. Und dieser Ausspruch, damit viele Herzengedanken offenbar werden, heißt ja nichts anderes. Es soll und es muss zum Vorschein kommen, wo die Herzen der Menschen wirklich stehen. Den einen wird es zum Fall, den anderen wird es zum Auferstehen und den anderen wird es zum Segen oder wie immer du das auch nennen möchtest. Also ich habe diesen Satz, muss ich ganz ehrlich gestehen, so in dieser Bewusstheit, in dieser Kleidung nie gelesen. Und nun sind wir ja hoffentlich alle Menschen, die wirklich die Auferstehung Jesu Christi ja auch angenommen haben und die auch mit dieser Auferstehung Jesu Christi oder mit dieser einzigartigen Premiere Jesu Christi auch wirklich leben. Ja, die österlich leben. Nur, das wissen wir ja auch. Das muss täglich festgehalten werden. Und das ist ja auch nicht so einfach. Nicht, da ist also jetzt im Bild gesprochen Ostersonntag vorbei. Da kommt dein Alltag, da kommt mein Alltag mit all den Nöten, Sorgen, Problemen, Schwierigkeiten, die da so sind. Und plötzlich rutschen wir wieder ein Stück weit in die alten Systeme hinein, werden wir wieder ein Stück weit von den alten Systemen umgarnt, umfangen und stecken plötzlich wieder drin. Und merken plötzlich, dass unser Leben mit dem Auferstandenen ja plötzlich, was weiß ich, erfahrungsarm ist oder erfahrungsleer oder was noch viel schlimmer ist, erfahrungswidersprüchlich, ja, weil alles nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da merke ich, an dieser Stelle merke ich, worauf die Auferstehung oder das Geschenk der Auferstehung Jesu Christi wirklich beruht. Dass es eben nicht auf die Erfahrungen, die ich mit Jesus Christus mache, beruht. Die Erfahrungen sind zwar schön und sie sind auch nicht schädlich und sie sind auch ermutigend, aber der Glaube, das Vertrauen darf nicht allein daran hängen, an den Erfahrungen, sondern an den Zusagen, die Gott mir in seinem Wort macht. Daran muss unser Glaube, daran muss unser Vertrauen hängen. Und gerade, liebe Geschwister, gerade wenn es in meinem Leben nicht so läuft, wenn ich emotional nicht so gut drauf bin, dann muss ich wissen, dass es diese einzigartige Premiere gegeben hat, dass Jesus Christus wirklich von den Toten leibhaftig auferstanden ist und dass ich keinen Schritt hinter dieser einzigartigen Premiere zurücktreten will. Und daran müssen wir ab und zu erinnert werden. Und vielleicht kennen manche diese häusliche Szene aus dem Hause Martin Luthers. Da gab es ja auch mal so eine Phase in seinem Leben, nicht, die gekennzeichnet war von Hoffnungslosigkeit, von Depression, ja, man kann auch sagen von dieser Erfahrungsarmut, von dieser Erfahrungsleere und auch von dieser Erfahrungswidersprüchlichkeit. Und eines Tages begegnet ihm Käthe, seine Frau, begegnet ihm in Trauerkleidung. Und Martin Luther fragt natürlich, wer ist denn gestorben? Und Käthe soll daraufhin geantwortet haben, ja, es muss wohl Jesus Christus gestorben sein. Martin, so wie du da herumläufst. Es muss wohl Jesus Christus gestorben sein, wie du da herumläufst. Nicht? Also wir müssen wirklich ab und zu daran erinnert werden, dass der Herr lebt, dass er wirklich auferstanden wird. Und es gibt von Johann Sebastian Bach einen Choral. Und der passt also eigentlich wunderbar jetzt auf diesen Punkt, den wir gerade behandeln. Und dieser Choral, der heißt, Gott lebe doch. Und ich darf mal diesen ersten Vers vorlesen. Gott lebe doch. Seele, was verzagst du noch? Gott ist gut, der aus Erbarmen alle Hilf auf Erden tut. Der mit Kraft und starken Armen machet alles wohl und gut. Gott kann besser als wir denken, alle Not zum Besten lenken. Seele, so bedenke doch. Lebt doch unser Herr und Gott. Und das geht 7 Strophen lang so. Und die erste Zeile beginnt immer damit, Gott liebe doch, Seele, bedenke das doch. Und endet immer mit dieser Zeile, Seele, so bedenke doch, lebt doch unser Herr und Gott. Und das darfst du dir, das darf ich mir immer wieder aufsagen. Nicht, wenn ich in einer Phase meines Lebens bin, wo ich mit meinem Herrn erfahrungsarm, erfahrungsleer oder erfahrungswidersprüchlich lebe, dann darf ich mir das immer wieder aufsagen. Nicht, was das hier, Gott lebe doch, Seele. Was verzagst du noch? Seele, so bedenke doch, lebt doch unser Herr und Gott. Das ist das Erste. Das ist das Erste, was wir aus dieser Osterpredigt des Petrus heraushören, diese einzigartige Premiere von der Auferstehung Jesu Christi. Das Zweite ist Folgendes. Diese Auferstehung hat ja mit einer Person zu tun, nämlich Jesus Christus. Und wenn ihr heute Nachmittag mal die Zeit habt, lest euch diese 15 Verse nochmal durch. Und das Zweite, was wir nämlich dann aus diesem Text heraushören, ist, dass Jesus Christus der absolut Einmalige ist. Er ist die unangefochtene Nummer 1. Und das merkst du in diesem Predigtext. Das merkst du in diesem Predigtext, wie der Apostel Petrus konzentriert Jesus Christus beschreibt. Schaut euch das mal an heute Nachmittag. Jesus von Nazareth. Göttliche Beglaubigung. Der Wille, die Kreuzigung. Nicht die Tat, die Auferstehung. Jesus Christus auferstanden. Jesus Christus erhöht. Jesus Christus der Nachkomme David. Jesus Christus derjenige, von dem David bereits gesprochen hat. Jesus Christus der Träger des Heiligen Geistes. Jesus Christus erhöht. Jesus Christus zum Herrn. Jesus Christus zum lebendigen Gott gemacht. Wollt ihr noch mehr hören? Mensch, was ist das für ein Paket. Aber das ist Jesus Christus. So beschreibt er ihn, der Apostel Petrus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man es einem Christen ansieht, ob er mit dem Original, also mit der Petrus-Ausgabe von Jesus Christus oder ob er mit der Sparausgabe von Jesus Christus unterwegs ist und lebt. Bin davon überzeugt, das merkt man einem Christen an. Und das ist jetzt die Frage an jeden Einzelnen von uns, bis hier oben. Die Frage an jeden einzelnen Christen. Was haben wir für einen Jesus? Haben wir die Originalausgabe? Haben wir die Petrusausgabe von Jesus? Oder haben wir die Sparausgabe von Jesus? Nicht sitzt Jesus Christus, sitzt unser Jesus Christus schön in der Ecke, dezent auf dem Sofa, unscheinbar, gehorsam, nicht redet nur, wenn er gefragt wird. Sagt uns auch nur das, was wir gerne hören wollen, nicht, fordert uns nicht heraus, bestimmt uns nicht, steuert uns nicht, ja, ermahnt uns auch nicht und ja, tröstet uns natürlich dann auch nicht und so weiter und so fort. Aber liebe Geschwister, wie wollen wir mit solch einem Jesus durchs Leben kommen? Wie wollen wir mit solch einem Jesus durch das Leben kommen? Nein, wir brauchen wirklich das Original, wir brauchen wirklich diese Petrus-Aufgabe, so wie er Jesus Christus beschreibt. Den brauchen wir. Nicht Jesus, der Mann von Nazareth. Nicht beglaubigt durch göttliche Zeichen, Taten und Wunder. Nicht durch den Willen Gottes gekreuzigt, gestorben. Nicht durch die Kraft Gottes auferstanden. Ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Nicht? Aber das, den brauchen wir. Und diesen Jesus Christus, den brauchen wir auch in der neuen Woche, die vor uns liegt. Und diesen Jesus Christus, den hatte Petrus. Und deswegen konnte er so predigen. Deswegen konnte er so vor dem Hohen Rat, vor den hohen Priestern predigen, ohne jede theologische Ausbildung, und konnte in allem Freimut von der Auferstehung Jesu Christi reden. Und deswegen konnte er auch mit Vollmacht in der Gemeinde operieren. Ich denke mir nur an die Ananias- und Saphira-Geschichte. Und deswegen konnte er auch die Gemeinde mit viel Weisheit leiten. Denken wir an die Einsetzung der Diakone. Und deswegen konnte er auch, naja gut, am Anfang gab es noch Schwierigkeiten, aber deswegen konnte er dann doch auch theologische Grenzen überwinden. Denken wir an die Cornelius-Geschichte. Und deswegen war er auch getröstet, als er im Gefängnis saß. Und diese Petrus-Ausgabe von Jesus, die brauchen wir. Die brauchen wir wirklich für unser tägliches Leben. Aber dann müssen wir auch wissen, der redet auch dann, wenn er nie gefragt wird. Der sagt uns auch, was wir nicht so gerne hören wollen. Der stört uns auch. Der bestimmt uns auch. Der fordert uns auch heraus. Nicht wie gesagt, der sagt uns auch unangenehme Dinge. Der ist nicht immer angenehm. Aber das müssen wir wissen. Mit diesem Jesus Christus, mit dieser Petrus-Ausgabe, mit diesem Original, da kommst du durchs Leben und da kommst du auch ans Ziel. Und den brauchen wir. Und ich hoffe, dass jeder den von uns hat. Und jetzt noch ein letztes. Und zwar, ich denke, dass uns das jetzt allen klar geworden ist, dass wir diese Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi, dass wir sie wirklich brauchen in unserem täglichen Leben. Dass wir wirklich wissen, dass wir errettet sind, dass wir die himmlische Bürgerschaft haben. Und dass derjenige, der seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dass derjenige auch uns eines Tages wirklich auferwecken wird und wir dann mit ihm in Ewigkeit leben dürfen. Und diese Botschaft von der Auferstehung brauchen wir, um wirklich orientiert zu leben, um wirklich aufgebaut, um wirklich ermutigt zu werden. Wie heißt es da in einem Wort? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt kommen wir. Wodurch? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist jetzt der dritte Punkt. Und das, liebe Geschwister, das wollen wir und das müssen wir auch anderen weitersagen. Auch wenn es in unserem Land zusehends schwieriger wird, die Gotteswahrheit in aller Klarheit wirklich zu verkündigen. Aber an dem Wort Gottes wollen wir festhalten. Und bleiben wir jetzt einmal bei der Auferstehung. Wenn uns wirklich jemand fragt, glauben Sie tatsächlich, dass Jesus Christus damals auferstanden ist? Das können Sie doch allen Ernstes nicht glauben. Das widerspricht doch wirklich den Naturgesetzen. Nicht, das stellt doch wirklich unser ganzes Weltbild auf den Kopf. Sie sind doch ein denkender Mensch. Nein, dann wollen wir antworten, ja, wir glauben es und wir glauben es deshalb, weil Gott es uns in seinem Wort, in seiner Schrift bezeugt hat. Und deshalb glauben wir auch jedem Wort in dieser Schrift. Und deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir auch keine Schwierigkeiten haben. Und da wollen wir Gott wirklich ganz ernsthaft drum bitten. Da dürfen wir auch keine Schwierigkeiten haben, wenn die anderen Leute uns, was weiß ich, als Spinner bezeichnen oder sogar als Fundamentalist oder als sonst irgendetwas. Nicht damit dürfen wir, und da wollen wir drum bitten, damit dürfen wir keine Probleme haben. Nicht, wenn die Menschen wirklich die Auferstehung die Auferstehung in Frage stellen, und das betrifft ja auch die anderen Fragen, wie die Jungfrauengeburt oder das ein oder andere Wunder Jesu Christi, aber wir bleiben jetzt mal bei der Auferstehung. Wenn also die Menschen die Auferstehung wirklich anzweifeln und sie sich absolut nicht davon abbringen lassen, ja, dann müssen sie es tun. Dann müssen sie es tun. Aber dann müssen und dann dürfen wir ihnen auch sagen, dass sie sich eines Tages diesbezüglich vor Gott zu verantworten haben. Das müssen wir ihnen in aller Klarheit sagen. Aber wir, liebe Geschwister, wir wollen wirklich an dem Wort Gottes festhalten. Wir wollen wirklich da dranbleiben und wollen wirklich in unserem Leben und in unseren täglichen Aufgaben, wollen wir das auch anderen Menschen sagen. Wir wollen uns nicht des Wortes Gottes schämen. Wir wollen dem Wort Gottes wirklich vertrauen, dem Wort wirklich glauben. Ja, so wie ihm ein Kind auf den Wort seines leiblichen Vaters wirklich vertraut. Liebe Geschwister, lasst uns das mitnehmen aus dieser ersten Osterpredigt des Apostel Petrus. Nicht, dass wir wirklich mit dieser einzigartigen Premiere von der Auferstehung Jesu Christi leben. Auch wenn es mal erfahrungsarm, erfahrungsleer, erfahrungswidersprüchlich in unserem Leben aussieht. Dass wir wirklich sagen können, ja, Gott lebt wirklich. Seele, was vertragst du noch? Gott lebt doch, unser Herr und Gott, er lebt, dass wir uns das sagen. Und dass wir dann auch wirklich mit der Petrus-Ausgabe, nicht so wie er hier beschrieben worden ist, dass wir mit dieser Petrus-Ausgabe wirklich auch in die neue Woche hineingehen und dass wir von Gott wirklich Mut und Kraft bekommen, das auch eben anderen Menschen weiterzusagen. Dazu hilfe uns Gott. Amen.